Rätsel des Unbewussten.
Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie.
Folge 91. Das Unbewusste wählt mit. Wie psychische Konflikte politische Einstellungen prägen. Vielleicht mögen in der aufgeheizten politischen Atmosphäre der letzten Jahre gewisse psychoanalytische Grundannahmen ihre Bestätigung finden. Einmal, dass das menschliche Zusammenleben unausweichlich von Konflikten bestimmt ist. Des Weiteren, dass das Unbewusste dabei kräftig mitmischt. Sicherlich lassen sich Fragen der Politik nicht einfach in Psychologie auflösen, aber sie lassen sich wohl auch nicht ohne Psychologie verstehen. Schließlich scheinen viele politische Auseinandersetzungen keineswegs auf einem rationalen Austausch von Argumenten oder einem Verhandeln von unterschiedlichen Interessen zu beruhen, sondern vor allem der Abfuhr mächtiger Affekte zu dienen. Das gilt allem voran für eine allpräsente Aggressivität, die ja bekanntlich nahe bei der Angst wohnt. Es mangelt nicht an Beispielen, in denen sich der Verdacht trägt, dass es in Wahrheit die Gefühle sind, die die Politik machen, wie es in dem gleichnamigen Buch des Psychoanalytikers Hans-Jürgen Wirth heißt. Aber wie hängt das emotionale Leben eines Menschen mit seinen politischen Einstellungen zusammen? Wie kommt ein Mensch überhaupt zu seinen Einstellungen und seinem Weltbild? Und warum sind manche Einstellungen von einer beinahe untoten Beständigkeit, obwohl so viele rationale Gründe dagegen zu sprechen scheinen? Manches wird über Generationen hinweg weitergegeben, nicht selten im Verborgenen, so dass es scheint, das Vergangene sei überwunden, ehe es in unerwarteter Stärke wieder zutage tritt. Karl Marx hat hierzu einmal lakonisch bemerkt, dass sich die großen weltgeschichtlichen Tatsachen immer zweimal zu ereignen scheinen. Das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal aber als Farce. Ob das wirklich Zuversicht spenden kann, sei dahingestellt. Wir werden an einem Beispiel hören, wie innerhalb von Familien politische Einstellungen und Weltbilder weitergegeben werden und warum die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern oft der Schlüssel ist, politische Einstellungen zu hinterfragen. Wie nun macht das Unbewusste Politik? Ein Ausgangspunkt zu dieser Frage liegt in dem, was man in der Psychoanalyse innere Konflikte nennt. Was für die Gesellschaft gilt, gilt in gewisser Weise auch für jeden einzelnen Menschen. Wir sind nie ganz eins mit uns selbst. In uns treffen widersprüchliche Interessen aufeinander, die wir miteinander versöhnen müssen. Jeder macht mit sich selbst Politik, wobei manche Menschen eine innere Diktatur errichten, andere ein zerstrittenes Parlament beherbergen, wieder andere zu einem geradezu Merkelschen Gleichgewicht finden, dem allerdings eine gewisse Stagnation droht. Die Psychoanalyse unterscheidet sogenannte Grundkonflikte, also innere Konflikte, mit denen sich jeder Mensch auseinandersetzen muss. Ein Konflikt entsteht immer da, wo wir eine Sache gleichzeitig wollen und nicht wollen. Zum Beispiel: Eine Person wünscht sich eine feste Beziehung. Zugleich möchte sie ihre Unabhängigkeit und Ungebundenheit nicht aufgeben. In der Beziehung zu sein bedeutet, etwas von der eigenen Autonomie abzugeben. Unabhängig zu sein, auf die Nähe und Geborgenheit einer engen Bindung ein Stück weit zu verzichten. Entscheidend für die psychische Stabilität einer Person ist nun unter anderem, wie gut sie mit diesem Konflikt umgehen kann. Hat die Person unseres Beispiels in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass sie in einer engen Beziehung sein kann, gleichzeitig eigene Bereiche abgrenzen, findet sie vielleicht einen Kompromiss. Sie geht eine feste Beziehung ein, kann dabei von ihrer Unabhängigkeit etwas abgeben, ohne das Gefühl zu haben, ihr Ich zu verlieren. Letztlich ist der Konflikt aber nie ganz lösbar, bleibt immer eine gewisse Spannung zwischen Autonomie und Bindung. Weshalb es sich auch um einen Grundkonflikt handelt. Man muss ihn sein ganzes Leben lang immer wieder neu aushandeln. Von einer sogenannten neurotischen Konfliktlösung spricht man, wenn kein solcher Kompromiss gefunden werden kann. Die Person kann den inneren Konflikt nur bewältigen, indem sie gewisse Verrenkungen vollzieht. Zum Beispiel: Die Person lässt sich gar nicht auf tiefere emotionale Bindungen ein oder bricht diese nach kurzer Zeit ab, wenn die Gefühle zu stark werden. Oder sie entwickelt einen Lebensstil, in dem das Noli me tangere, komme mir nicht zu nahe, im Zentrum steht. Die Person scheint im Außen in betonter Weise unabhängig, selbstbestimmt. Aber diese Unabhängigkeit steht auf tönernen, das heißt neurotischen Füßen. Sie ist nicht wirklich frei in ihrer Entscheidung, allein zu sein. Sie muss alleine sein, damit sie ihr psychisches Gleichgewicht halten kann. Und ihr bleibt deshalb auch ein wichtiger Bereich des Erlebens versperrt. Sie bezahlt die neurotische Konfliktlösung mit einer Einbuße an emotionaler Erfahrung. Es wäre aber auch das Gegenteil denkbar. Die Person lässt sich auf eine Beziehung ein, verliert dabei aber ihre Unabhängigkeit, lebt im Gefühl, keine Grenzen ziehen zu dürfen, für den anderen immer verfügbar sein zu müssen, nichts Eigenes mehr haben zu können. Letzteres würde man in der Psychoanalyse eine passive, ersteres eine aktive Konfliktverarbeitung nennen. Eine solche Konfliktlösung, sei sie aktiv oder passiv, bezeichnet das, was man in der Psychoanalyse im Engeren eine Neurose nennt. Sie muss nicht zwingend psychische Symptome verursachen, ist aber krisenanfällig. Etwa wenn die forciert unabhängige Person einmal doch auf andere angewiesen ist, zum Beispiel weil sie krank wird. Der beschriebene Konflikt heißt in der psychoanalytischen Terminologie Autonomie versus Abhängigkeitskonflikt oder auch Individuationsabhängigkeitskonflikt. Solchen Konflikten wohnt auch eine politische Dimension inne. Dies zunächst in einem ganz fundamentalen Sinne, nämlich der Frage, ob man politisches Denken und Handeln überhaupt von seinen eigenen inneren Konflikten trennen kann. Neurose bedeutet, dass eine Person ein Thema hat und von diesem Thema nicht loskommt, es in allen ihren Lebensbezügen wiederzufinden scheint und abhandelt. Im Extrem kann das bedeuten, dass politische Entscheidungen eigentlich der Regulation innerer Konflikte dienen. Wir wollen hier zwei psychische Grundkonflikte herausgreifen, die in besonderer Weise politische Einstellungen beeinflussen können. Nämlich sogenannte Autoritätskonflikte, in der Psychoanalyse auch als Unterwerfung versus Kontrolle-Konflikt bezeichnet. Und sogenannte Schuldkonflikte. Es gibt noch eine ganze Reihung weiterer Grundkonflikte, die eine politische Dimension haben, zum Beispiel Selbstwertkonflikte oder Identitätskonflikte, auf die wir hier aber nicht genauer eingehen. Erstens Autoritätskonflikte, Unterwerfung versus Kontrolle. Dieser Konflikt verhandelt einen wesentlichen Aspekt unseres Lebens, der auch unser Verhältnis zu Gruppen und der Gesellschaft bestimmt. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, Kontrolle über sich und die wichtigen Belange seines Lebens zu gewinnen. Hierbei geht es im Unterschied zu den eben genannten Abhängigkeitskonflikten weniger um die Frage von Nähe und Distanz, als um die Frage, wer bestimmt was. Kann ich selbst entscheiden? Liegen wesentliche Entscheidungen meines Lebens in meiner eigenen Hand? Damit verbunden ist die Frage der Selbstwirksamkeit. Hat das, was ich tue, auch eine Wirkung? Andererseits gehört es zu den wesentlichen Erfahrungen des Lebens, dass wir diese Kontrolle nicht immer ausüben können. Um an einer Gesellschaft und einer Gruppe teilhaben zu können, müssen wir Kontrolle abgeben. Für Kinder ist die Erfahrung zentral, Kontrolle über ihre eigenen Körpergrenzen zu gewinnen, Mund auf, Mund zu. Und wenn es gelingt, ist das sehr befriedigend. Die klassische Psychoanalyse verortet dieses Thema vor allem in der sogenannten analen Phase, wo das Kind zunehmend Kontrolle über seine eigenen Ausscheidungen gewinnt, sich parallel ein Gefühl für den eigenen Willen entwickelt. Hier entstehen aber auch gewisse Konflikte. Stößt der kindliche Wille mitunter gegen den elterlichen Willen. Wobei die Frage der Reinlichkeit sicherlich nur ein Beispiel hierfür ist. Eine gelungene Entwicklung bedeutet, dass das Kind über einen in sich geschlossenen Körper verfügt, es keinen Bereich mehr gibt, der sich dem eigenen Willen völlig entzieht. Deshalb reagieren Kinder hier auch besonders sensibel auf das Eingreifen der Erwachsenen. Zugleich braucht das Kind auch die Unterstützung und Anleitung. Für die Entwicklung eines Menschen ist die wiederholte Erfahrung wichtig, dass es möglich ist, Kontrolle abzugeben, ohne gleich passiv und ausgeliefert zu sein, und umgekehrt, dass man Kontrolle über sich und sein Leben haben kann, ohne über alles bestimmen zu müssen. Ich darf Kontrolle abgeben, weil das nicht bedeutet, dass ich ohnmächtig werde. Anders in diesem Beispiel. Joachim wächst in einem sozialen Umfeld auf, in dem er schon von klein auf sehr stark reglementiert wird. Vielleicht, weil die Eltern selbst damit ein Thema haben. Vielleicht auch, weil die Familie in einer Umgebung lebt, die in hohem Maße auf Kontrolle oder sogar gegenseitiger Überwachung aufgebaut ist. Seine Entwicklung läuft gewissermaßen nach einem von außen festgelegten Plan. Er kommt als Säugling in die Krippe, wird dort nach einem fixen Prinzip in die Gruppe eingegliedert. An sein Verhalten wird von Beginn an ein eng gezogener Anspruch gelegt, was richtig ist und was falsch, wobei das vermeintlich Falsche sofort mit Sanktionen belegt wird. Auch zu Hause setzt sich für Joachim das Regiment fort. Die Eltern versuchen mitunter mit autoritären Maßnahmen, ihn an ihre Idee von richtigem Kind anzupassen. Welchen Sport er macht, welches Instrument er spielt, welche Kleidung er trägt, was er isst, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Für Joachim bedeutet das, dass er kaum die Erfahrung machen kann, was es bedeutet, Selbstkontrolle auszuüben. Versucht er es doch einmal, lehnt sich in einer kindlichen Weise auf, trifft er sofort auf die Übermacht der Erwachsenenwelt. Wenn du dich wehrst, wirst du unterworfen. Joachim hat Angst vor Strafe und, was für ein Kind noch viel bedrohlicher ist, die Angst, die Liebe der Eltern zu verlieren. Joachim kann keinen guten Kompromiss zwischen seinem eigenen Wunsch nach Kontrolle und Selbstbestimmung und der Notwendigkeit der Anpassung finden. Er gerät in ein Dilemma. Beharrt er auf der Verteidigung seines Selbst, findet er sich in Situationen der Überwältigung wieder. Fügt er sich, kann er sein Selbst nicht bewahren. Das Thema Dominanz und Kontrolle, Macht und Ohnmacht, oben und unten, gewinnt in seinem Leben eine markante Bedeutung. Hieraus kann sich ein neurotischer Modus der Konfliktverarbeitung entwickeln, der abermals eine aktive oder passive Tendenz annehmen kann. Die aktive Ausprägung bestünde hierin. Joachim versucht selbst die Dominanz zu erringen, Macht über andere erlangen, um selbst nicht ohnmächtig zu sein. Wie kann ich meine eigenen Interessen wahren? Indem ich die Zügel in der Hand halte. Dies kann eine enorme Leistungsbereitschaft befeuern. Joachim versucht, beruflich eine Position zu erringen, in der er die Kontrolle über andere ausübt, er die Dinge lenkt. Lehnt sich ein anderer gegen seine Vormacht auf oder übt auch nur konstruktive Kritik, trifft dies in Joachim einen traumatischen Punkt. Er fühlt sich bedroht und reagiert mit einer explosiven Wut. Als er Familienvater wird, gibt es immer wieder Situationen mit seinem Kind, in der diese Wut geweckt wird. Vor allem dann, wenn sein Kind gegen seine Vorschriften rebelliert oder sie zu unterlaufen versucht. Worauf er umso mehr mit Maßnahmen der Kontrolle reagiert und damit letztlich seine eigene Erfahrung an seine Kinder weitergibt. Diese Form der Konfliktverarbeitung muss im Übrigen nicht identisch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsorganisation sein, weil es hier nicht zwingend um Fragen des Selbstwerts geht. Um die Kontrolle auszuüben, muss man nicht unbedingt im Rampenlicht stehen und Beifall erhalten. Die aktive Verarbeitung dieses Konflikts könnte sich auch darin zeigen, dass es Joachim kaum möglich ist, sich konstruktiv in eine Gruppe einzufügen, wenn er sie nicht beherrschen kann. Er muss sozusagen aus Prinzip immer dagegen sein, sabotiert den Gruppenprozess, kann sich auf nichts Gemeinsames einigen, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil es für ihn unerträglich ist, dass er sich der Perspektive von anderen oder gar einem einzelnen Gruppenleiter unterordnen soll. Die andere Ausprägung des Konflikts wäre eine passive Verarbeitung. Joachim hat die Erfahrung gemacht, dass er selbst keine Kontrolle über seine Belange hat. Wie kann ich meine eigenen Interessen wahren? Indem ich mich den machtvollen Autoritäten füge. Wenn ich meinen eigenen Willen aufgebe, gehe ich der Erfahrung aus dem Weg, dass mein Wille gebrochen wird, muss ich mich nie wieder so ohnmächtig fühlen. Psychoanalytisch liegt hier eine unbewusste Fixierung an die Elternfiguren vor, deren Schablone Joachim auf jede neue Beziehungssituation überträgt, in der es um Macht geht. Unbewusst versucht er immerzu die Zuneigung und Anerkennung seiner Eltern zu bewahren und damit seine Angst in Schach zu halten. Joachim passt sich den Anforderungen an, funktioniert, ist dabei sehr mit dem Einhalten von Regeln und Vorgaben beschäftigt. Er identifiziert sich immerzu mit den Interessen der scheinbar Mächtigeren. Als später auf seiner Arbeit von der Chefetage gewisse Verschärfungen und Kürzungen beschlossen werden, begehrt er nicht innerlich auf, sondern fügt sich. Während eine große Wut gegenüber Mitarbeitern entsteht, die sich nicht anpassen oder sich ihre kleinen Freiräume nehmen. Psychoanalytisch, die Wut, die sich eigentlich gegen eine innere Elternfigur richtet, wird auf Geschwisterfiguren übertragen. Auf der Oberfläche sieht es so aus, als wäre Joachim unterwürfig und angepasst. Diese Anpassung beruht aber nicht auf einer wirklichen inneren Zustimmung, sondern auf einer Unterdrückung des eigenen, vor allem der eigenen Wut, die ja eigentlich der natürliche Affekt wäre, der auf Einschränkungen reagiert. Die eigene Wut wird als etwas Bedrohliches erlebt, gerade weil sie sich über das ganze Leben lang aufstaut. Der innere Widerstand verschwindet nicht, sondern wird verdrängt, also unbewusst. Hier kann die Quelle von Symptomen liegen, sozusagen die Obstipation oder das Magengeschwür vor lauter vergrabenem Ärger. Oder verdrängte Wut erzeugt gewisse Krankheitsängste. Die Angst vor jenem Destruktiven, Zerstörerischen, das in Joachim gärt. Sie kann aber auch etwa in gewissen passiv-aggressiven Verhaltensweisen Ausdruck finden. Dienst nach Vorschrift, Haften an Buchstaben ohne Flexibilität. Nicht nur aus Regelfanatismus, sondern auch, um einen anderen seinen unterdrückten Ärger fühlen zu lassen. Die Aggression richtet sich meist nicht gegen ein oben, gefühlte überlegene Person, den Chef, sondern verschiebt sich in Situationen, wo man weniger Angst hat. Vor allem wird dies fühlbar in Momenten, in der eine andere Person in der abhängigen Rolle ist. Tut mir leid, aber dafür brauchen Sie den Passierschein 19b. Aber den haben Sie doch hier auf dem Tisch liegen. Den kann ich Ihnen nicht aushändigen. Dafür müssen Sie erst online einen neuen Termin vereinbaren. Der passive Modus der Konfliktverarbeitung von Autoritätskonflikten birgt ein besonderes politisches Potenzial, weil hier unterdrückte Aggressionen schlummern, zugleich eine Bereitschaft zur Unterwerfung besteht. Hier sind politische Positionen besonders anziehend, die eine Befreiung der Affekte versprechen, zugleich eine Orientierung an Führungsfiguren oder an fixe Vorgaben, Verhaltensleitlinien und Gruppennormen. Wo Affekte herrschen, gerät die Vernunft, wie wir aus der Psychoanalyse wissen, oft in eine dienende Stellung. In der Psychologie spricht man vom sogenannten emotionalen Schlussfolgern. Wahr ist, was sich richtig anfühlt. Eine psychische Krise entsteht immer da, wo die Strategie der Unterwerfung nicht mehr funktioniert, etwa weil die idealisierte Führungsperson trotz allem keine Rücksicht auf die eigenen Belange nimmt und sich nicht durch Gefügigkeit beeinflussen lässt. Oder Nebenbuhler bekommen vermeintliche Vorteile, was Frustration und Neidgefühle schürt, die innerlich kaum noch zu regulieren sind. Oder es fehlt überhaupt die Führungsfigur, an der man sich ausrichten kann. Im Unbewussten ist dieser Konfliktverarbeitungsmodus auf ein dominierendes Gegenüber angewiesen und sucht dieses, um ein seelisches Gleichgewicht zu halten. Letztlich greifen aktive und passive Formen der Konfliktlösung aber ineinander. Und es mag Hannah Arendts Einsicht ihre Wahrheit haben, die sinngemäß lautet, wer gerne gehorcht, will heimlich auch gerne befehlen. Und wer befiehlt, gehorcht auch gerne. Klassischerweise verbinden sich Autoritätskonflikte mit einer autoritären Erziehung, die bei Joachim ja auch angedeutet ist. Allerdings müssen kontrollierende Eltern nicht im traditionellen Sinne autoritäre Eltern sein. Es kann sich auch um Eltern handeln, die stark mit ihren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen in die kindliche Sphäre eingreifen, das Kind nicht lassen können. Oder es geht um subtile, meist unbewusste Formen der Kontrolle. Wenn du nicht willst, bin ich verletzt, enttäuscht oder gekränkt. Oder, wenn du wütend bist, psychologisiere ich die Situation so lange, bis du deine Wut aufgibst und du mir das Gefühl gibst, der Konflikt sei gelöst. Eine Besonderheit ergibt sich in Familiendynamiken, in denen dem Kind von Seiten der Eltern kaum Grenzen gesetzt werden. Die Eltern unterwerfen sich immerzu dem kindlichen Willen, weichen einer Auseinandersetzung aus, indem sie stets nachgeben. Auch in einer solchen Konstellation können Autoritätskonflikte entstehen, gewissermaßen mit umgekehrten Vorzeichen, weil auch hier das Kind keine integrierte Erfahrung mit Grenzen machen kann. Im Kind kann sich die unbewusste Fantasie entwickeln, dass es alles kontrollieren kann und es über die Eltern verfügt, worin auch ein Moment der Parentifizierung liegt. Weil dem Kind solche Grenzerfahrungen fehlen, entsteht in ihm eine entsprechende Frustration, wenn sich Situationen ergeben, in denen die Außenwelt doch einmal Grenzen setzt, sich dem Willen des Kindes nicht fügt. Dies könnte etwa in einer Debattenkultur offenkundig werden, die mehr oder weniger offen im Zeichen von Unterwerfung Kontrolle steht. Wenn du dich nicht meiner Meinung fügst, werde ich wütend. Dann übe ich massiven Druck auf dich aus, greife dich persönlich an, mobilisiere die anderen gegen dich und versuche damit, dich zu zwingen. Wenn Kinder kaum Erfahrungen mit Grenzen machen können, kann sich ein sogenanntes hypertrophes Selbstgefühl entwickeln, das allerdings sehr fragil ist, weil es nicht aus einer wirklichen Auseinandersetzung mit einem Gegenüber erwachsen ist, sondern in einen mehr oder weniger leeren Raum expandiert. Unbewusst kann dies massive Ängste davor wecken, vom anderen bloßgestellt zu werden, auf die mit entsprechender Gegenaggression oder einem depressiven Einbruch reagiert wird. Meinungen können hier zu Bollwerken werden, die dem Selbst Festigkeit verleihen. Weil das Selbstgefühl in Wahrheit sehr unsicher ist, kann es eine subtile Anfälligkeit vor autoritäre Mechanismen geben, die Neigung, sich durch eine Anpassung an Gruppenmeinungen oder bestimmte vorgegebene Positionen zu stabilisieren. Wenn ihr mehr über die Fallstricke bestimmter Erziehungsformen hören wollt, hört gerne in unsere Vertiefungsfolgen etwa zur autoritären und bedürfnisorientierten Erziehung rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zweitens, Schuldkonflikte. Während es bei Autoritätskonflikten um Fragen von oben und unten, Macht und Ohnmacht geht, ringen Schuldkonflikte mit der Frage von Gut und Böse, richtig und falsch, Egoismus und Altruismus. Die zentrale Entwicklungsaufgabe, die sich mit diesem Konflikt verbindet, besteht in einem Ausgleich zweier Tendenzen. Einerseits dem Wunsch, eigene Interessen zu wahren oder durchzusetzen, zu bekommen, was man will. Andererseits dem Wunsch, etwas zur Gemeinschaft beizutragen, auch wenn das bedeutet, eigene Interessen zurückzustellen. Die zentrale Instanz, die diesen Konflikt psychisch steuert, ist das Gewissen oder in psychoanalytischen Begriffen das Über-Ich. Der Leitaffekt sind Schuldgefühle, wie in folgendem Beispiel. Im Kindergarten gibt es im Hof nur eine Schaukel. Hanna, 4 Jahre alt, hat sich gerade auf die Schaukel gesetzt und beginnt zu schaukeln. Pia ist in der Erwartung auf den Hof gerannt, dass sie auch schaukeln kann und sieht nun, dass die Schaukel bereits besetzt ist. Sie rennt zur Schaukel, hält die Kette fest und versucht, Hanna herunterzuzerren. Hanna fällt von der Schaukel und fängt an zu weinen. Die Kindergärtnerin hat die Szene beobachtet, kommt nun vorbei und ermahnt Pia. Schau mal, Pia, Hanna war zuerst da. Du musst ein bisschen warten. Und du hast Hanna wehgetan, entschuldige dich bei ihr. Die Kindergärtnerin vertritt als äußere Person, was später in Pia ein Teil ihres Über-Ich sein wird. Ich darf andere nicht von der Schaukel schubsen, nur weil ich jetzt gerade Lust auf Schaukeln habe. Über viele solche Situationen hinweg verinnerlicht Pia soziale Normen. Diese werden ein Teil von ihr selbst, was sich daran zeigt, dass Pia irgendwann keine ermahnende Stimme von außen braucht. Wenn sie einmal doch ihrem selbstbezogenen Wunsch folgt und jemanden von der Schaukel schubst und wehtut, entsteht in ihr jenes zentrale Gefühl, das unser menschliches Zusammenleben regelt. Sie fühlt sich schuldig, möchte am liebsten das Geschehene ungeschehen machen, versucht es wieder gut zu machen. Mit zunehmender psychischer Reife kann sie die Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Eine neurotische Entwicklung wäre, wenn Pia vor lauter Schuldgefühl nicht mehr in der Lage wäre, ihr Interesse zu wahren. Zum Beispiel sich an die Schaukel stellen und laut zu verkünden, als nächstes bin ich dran. Oder wenn Hannah exzessiv lange schaukelt, jetzt möchte ich aber auch mal. Sie würde mit einem inneren Schuldkonflikt ringen, wenn sie ihr eigentlich berechtigtes Interesse als so aggressiv oder anmaßend erlebt, dass sie keinen anderen Weg findet, als ihren eigenen Wunsch zu unterdrücken. Statt nun in jeder Situation erneut ihren Wunsch zurückzustellen und die daraus resultierende Frustration fühlen zu müssen, könnte sie chronisch ihre eigenen Interessen verdrängen. Oder sie greift auf andere Abwehrmechanismen zurück, etwa auf eine sogenannte Reaktionsbildung. Ich lasse gerne den Vortritt und gerade deswegen bin ich ein gutes, ein liebes Mädchen. Oder in Gestalt einer sogenannten altruistischen Abtretung. Mir geht es vor allem dann gut, wenn ich anderen dazu verhelfe zu schaukeln. Dies vielleicht als Echo einer Umgebung, die für diese vermeintliche Bescheidenheit dankbar ist, weil sie Konflikte entschärft oder wie in diesem Fall vielleicht auch soziale Rollenerwartungen erfüllt, manchmal auch bestimmte Rollen in der Familie. Die umgekehrte Umgangsweise wäre, dass Pia mit dem Schaukelschubsen weitermacht. Vielleicht entstehen in ihr schon gewisse Schuldgefühle. Doch Pia unterdrückt diese Stimme in sich. Es macht sie geradezu wütend, sich schuldig zu fühlen. Unbewusst könnte Pia ihre eigene Schuld als so übermächtig und überwältigend erleben, dass sie nicht aushaltbar ist. Wut ist der Effekt, der die Schuld wieder nach außen bringt. Ihr könnt mich alle mal. Ich mach hier, was ich will. Hierin begründet sich ein Teufelskreis. Weil Pia ihr eigenes Schuldgefühl unterdrückt, handelt sie egoistisch, lädt damit aber tatsächlich reale Schuld auf sich, was den Berg an unbewusster Schuld nur weiter anwachsen lässt und es ihr noch schwerer macht, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und sie die Schuld nur umso aggressiver abwehrt. Aus psychoanalytischer Perspektive ist es eine wichtige Frage, auf welche Weise Schuldgefühle abgewehrt werden. Wobei die Regel gilt, je intensiver der abgewehrte Effekt, desto unreifer die Abwehr. Kommt es zu Situationen, wo eine Konfrontation mit der Schuld unausweichlich wird, zum Beispiel weil andere Personen einen offen konfrontieren, könnte Pia mit einer sogenannten Spaltungsabwehr reagieren, also etwa verleugnen. Ich war das nicht, ich habe sie gar nicht runtergeworfen, sie ist von ganz allein runtergefallen. Oder einer Verkehrung. Hannah hat mich zuerst runtergeworfen, sie ist schuld. Die psychische Reife der Abwehr bemisst sich darin, wie viel von der Realität sie anerkennen kann. Während reifere Formen der Abwehr die Realität zu einem gewissen Grad anerkennen können, bestehen unreifere Formen der Abwehr darin, die Realität zu verzerren oder gar eine alternative Realität zu konstruieren, die zum eigenen affektiven Erleben passt und mit der man sich nicht mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen muss. Ein besonderer Fall wäre, wenn Pia deshalb egoistisch handelt, nicht weil sie ihre Schuldgefühle unterdrückt, sondern weil in ihr überhaupt keine Schuldgefühle entstehen. In diesem Fall würde man nicht von einer Neurose, sondern von einer strukturellen Über-Ich-Pathologie sprechen. Etwa, weil sie in einem Umfeld aufwächst, in dem ihr niemand dabei geholfen hat, die Perspektive des anderen kennenzulernen, was ja meist auch bedeutet, dass niemand je versucht hat, sich mit ihrer Perspektive zu beschäftigen. Im Extrem wäre dies die Entwicklung einer psychopathischen oder antisozialen Persönlichkeitsstruktur. Beide Formen der Konfliktverarbeitung, das aktive Unterdrücken der Schuld, Egoismus, oder das passive Unterwerfen unter die Schuld, in diesem Sinne Altruismus, beruhen auf der Verdrängung von Affekten. Deshalb ist auch der altruistische Modus nur an der Oberfläche selbstlos und unschuldig. Auch beim altruistischen Lösungsversuch hat die Person ein Thema, mit dem sie dauerhaft ringt. Sie verwandelt die Fragen und Angelegenheiten ihres Lebens in Schuldfragen, mit dem Versuch, selbst immer das Richtige zu tun, sich möglichst frei von Schuld zu halten. Unbewusst hat die Person aber Angst vor ihren eigenen egoistischen Tendenzen, vor dem, was sie verdrängt. Das bedeutet im Extrem, dass eine Person in diesem Konfliktmodus das Bedürfnis hat, um sich herum eine Art moralisch gereinigte Welt zu schaffen, bis hinein in die Sprache und die kleinen Verhaltensweisen des Alltags. Auch hier liegt eine Form der Spaltungsabwehr vor, das Schaffen von Gut und Böse, wobei die Auseinandersetzung mit den eigenen selbstbezogenen Tendenzen oft projektiv nach außen verlagert an anderen abgearbeitet wird. Immerzu damit beschäftigt, was andere falsch machen. Darin verschiebt sich auch ein Stück der verdrängten Aggression, die in Gestalt dessen zutage tritt, was man in der Psychoanalyse moralistische Aggression nennt. Die dauerhafte Empörung und der moralisch verurteilende Angriff auf die anderen, die dem Wertesystem, das man sich selber auferlegt hat, nicht entsprechen. Wie immer verrät sich hier am obsessiven Charakter die Neurose. Während eine integrierte Form der Konfliktlösung ja weder totale Rücksichtslosigkeit bedeutet, noch den Umstand außer Acht lässt, dass man die drei im Leben des Öfteren auch mal gerade sein lassen muss und die Welt sich nicht in Gut und Böse einteilen lässt, nicht alles, was für einen selbst richtig erscheint, auch für alle anderen richtig sein muss. Auch hier gibt es ein Potenzial unterdrückter Aggression, das geweckt werden kann. Bis hin zu der ja nicht nur einmal in der Weltgeschichte beobachteten Tatsache, dass Moralismus in Tyrannei oder Kriegseifer umschlagen kann. Wie für alle Konflikte gilt, dass aktiver und passiver Pol letztlich eine unbewusste Entsprechung haben. Eine Person, die hyperaltruistisch ist, kann auch hoch egoistische Anteile haben und umgekehrt ein egoistischer Verarbeitungsmodus mit einer Hypermoral einhergehen. Wie entstehen und tradieren sich nun solche Konfliktmuster und wie nehmen sie Einfluss auf die politischen Einstellungen? Simple Zuordnungen von Konfliktthemen und politischer Einstellung werden der Komplexität sicherlich nicht gerecht. Die Entwicklung einer politischen Einstellung ist vielschichtig und nicht allein tiefenpsychologisch zu begründen. Und selbst eine ausgeprägte Neurose lässt noch keinen simplen Schluss auf eine Parteipräferenz zu. Dennoch kann die Tiefenpsychologie verständlich machen, warum manche öffentlich ausgetragenen Konflikte mit so einer emotionalen Vehemenz an bestimmten Themen haften. Für das Entstehen neurotischer Konfliktmuster sind biografische Erfahrungen ausschlaggebend, aber natürlich auch kollektive. Die Erfahrung von Ohnmacht und Hilflosigkeit etwa kann in der eigenen Familie gemacht werden, aber sehr wohl auch in einem weiteren sozialen Umfeld. In Kindergarten und Schule, auf der Arbeit oder auf einer gesellschaftlichen Ebene. Zum Beispiel in dem Gefühl, letztlich keinen Einfluss auf die Grundlagen des eigenen Lebens nehmen zu können, auch nicht durch Wahlentscheidung. Hier wäre aus psychoanalytischer Perspektive wichtig, solche Gefühle der Ohnmacht oder Ausweglosigkeit zu erkennen, zu benennen und ihren Ursprung zu verstehen. Statt rhetorisch Handlungsfähigkeit zu simulieren, die dann nicht eingelöst werden kann. Dennoch zeigen wissenschaftliche Studien, dass einer der entscheidenden Faktoren für die Entwicklung einer politischen Einstellung das eigene Elternhaus ist. In der Entwicklung einer politischen Einstellung können auch untergründig Generationenkonflikte ausgetragen werden. Politischer Wandel bedeutet auf einer psychologischen Ebene, zumindest oft genug, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Elterngeneration. Denken wir noch einmal an das Beispiel von Joachim, der bei strengen und kontrollierenden Eltern aufgewachsen ist, denen er sich letztlich gefügt hat. Tagespolitik spielte in Joachims Familie eher beiläufig eine Rolle. Trotzdem wurden durch das ganze Lebensmodell implizit politische Werte vermittelt. Dies machte sich auch an beiläufigen Äußerungen fest. Etwa wenn der Vater, als in den Tagesthemen einmal über Schüler- und Studentenproteste berichtet wird, einige abfällige Bemerkungen fallen lässt. Diese jungen Leute seien faul, hätten noch nie richtig gearbeitet und ließen sich von der wirklich hart arbeitenden Bevölkerung aushalten. Der früh pubertierende Joachim, der daneben sitzt, versteht von den tatsächlichen politischen Zusammenhängen noch wenig und tatsächlich erklärt der Vater diese ihm ja auch nicht. Er spürt aber die starke emotionale Ablehnung seines Vaters, die in Joachims Erleben auch eine unbewusste Beziehungsbotschaft enthält. Werde nicht so wie die, sonst fällst du unter Vaters Verachtung. Unbewusst verbindet sich eine bestimmte politische Einstellung mit der Frage der Zuneigung und Anerkennung der Eltern. In der Entwicklung seiner politischen Einstellungen stößt Joachim auf diesen inneren Konflikt. Vielleicht gibt es durchaus etwas Interessantes auf Seiten der Protestierenden. Vertreten sie möglicherweise etwas, das auch für ihn relevant ist? Sich aber auch nur im Denken der politischen Position der Protestierenden anzunähern und so eine eigene Meinung zu bilden, bedeutet, den Vater herauszufordern. Eine eigene Meinung würde im Übrigen nicht zwingend bedeuten, die politische Position der Protestierenden zu übernehmen, sie aber doch durchdenken und mit der eigenen Erfahrung zu vergleichen. Eine eigene Meinung würde letztlich ja nicht den Besitz einiger Parolen bedeuten, sondern ein differenziertes Urteil über etwas, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. In der Linie von Joachims passiven Modus läge vermutlich eher die Einstellung des Vaters, Blande zu übernehmen, die väterliche Position zu kopieren, ohne sie wirklich für sich innerlich durchgearbeitet zu haben. Im Kern geht es auch nicht um eine politische Frage, sondern das Wohlwollen einer signifikanten Bindungsfigur zu sichern. Dieser Konflikt wird für Joachim vielleicht gerade dann besonders schwierig auszutragen, wenn der Vater in seinen Positionen selbst gar nicht so sattelfest ist, sie vielleicht in derselben Weise einmal erworben hat. Den Vater an dieser Stelle herauszufordern, würde bedeuten, auf die eigentlichen Unsicherheiten, Verletzungen oder die argumentative Impotenz des Vaters zu stoßen, weshalb der Vater gerade hier vielleicht besonders empfindlich ist. Joachim kann den Vater gerade deshalb nicht entzaubern, weil er ihn als starken Vater bewahren will. Auch die umgekehrte Bewegung, nämlich geradezu betont, immer in die Opposition zu treten, eine Meinung nur anzunehmen, weil sie von der elterlichen abweicht, ist noch kein Ausweis für eine wirkliche Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Auch hier findet ja nicht unbedingt eine politische Auseinandersetzung statt, sondern wird ein innerer Konflikt mit den Eltern ausgetragen. Gerade die hyperbetont unabhängige Bewegung kann, wie wir gehört haben, der Versuch sein, eine starke innere Abhängigkeit zu verleugnen. Ich bin gegen den Strom. Am Ende des Tages ist aber oft die Macht der inneren Bindungen stärker, gravitiert die Person mit ihrem Lebensmodell und politischen Werten in die elterliche Welt zurück, sobald sich ein gewisser jugendlicher Widerstand erschöpft hat. Es sei denn, die eigenen Positionen werden mit wirklicher Erfahrung und einer tiefen Auseinandersetzung gesättigt. Die politische Sozialisation bedeutet aus psychoanalytischer Perspektive immer auch eine Auseinandersetzung mit den ambivalenten Gefühlen gegenüber den eigenen Eltern. Wobei in dieser Auseinandersetzung Peergroups eine wichtige Rolle spielen. Das gilt auch für die unbewusste Psychologie der Schuldkonflikte, die wohl in besonderer Weise auf Prozessen der transgenerationalen Weitergabe beruht. Wie wir in Folge 36 über transgenerationale Weitergabe ausführlich besprochen haben, kann sich das Gefühl von Schuld über Generationen hinweg vererben, die abgewehrte Schuld der Eltern zum Alb der Kinder werden. Solche Prozesse spielen in besonderer Weise in Gesellschaften eine Rolle, die historisch in vielerlei Hinsicht Schuld auf sich geladen haben, wie die westlichen, allemal die deutsche. Der Alb der Schuld wird erlöst, indem man sich auf die Suche nach seinem Ursprung macht. Für die Kriegskinder zum Beispiel hat das geheißen, sich mit ihren Eltern auseinanderzusetzen, sie zu fragen, was hast du eigentlich gemacht? Und sich hier nicht mit den Familienmythen oder dem Schweigen zufrieden zu geben. Wie im Beispiel von Joachim heißt das aber in besonderer Weise, das Elternideal in Frage zu stellen. Ein Prozess, der, wie man aus Biografien der Nachkriegsgenerationen weiß, die eigene psychische Stabilität erschüttern kann, wenn an das Dunkle der Familie gerührt wird und die autoritären Eltern sich wirklich herausgefordert fühlen, manchmal in einer vernichtenden Weise angreifend werden. Für die Kinder der Kriegskinder könnte die Frage vielleicht lauten, warum hast du deine Eltern nicht gefragt? Dabei geht es nicht nur darum, historische Fakten zusammenzutragen oder ein stellvertretendes Strafgericht zu führen, sondern die unbewussten Dynamiken in der Familie zu verstehen und, das der entscheidende Punkt, wo man sie selber weiterträgt. Eine neurotische Schuldverarbeitung von Konflikten besteht hingegen darin, die Eltern unverhältnismäßig zu schonen oder zu idealisieren und sich selbst von den vererbten Schuldgefühlen freizumachen. Etwa indem man jede Verantwortlichkeit verleugnet oder umgekehrt, indem man alle Verantwortlichkeit auf sich zieht, selbst wo man keine trägt. Auch das führt letztlich zu einer verzerrten Wahrnehmung der Welt, in der alles vom eigenen moralischen Handeln abzuhängen scheint. Gerade Gesellschaften, die mit einer historischen Schuld beladen sind, haben vielleicht die Tendenz, in besonderer Weise egoistisch oder in besonderer Weise moralisch zu werden. Aber der eigene Konflikt muss noch lange nicht das Thema der anderen sein. Wir verhandeln immer unsere eigene Geschichte, auch in vermeintlicher Tagespolitik, wie der Psychoanalytiker Rolf Vogt in seinem Aufsatz zur Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015 herausgearbeitet hat. Die Züge aus Ungarn. Die Frage ist nur, inwiefern wir in der Lage sind, die Wirkung dieser Geschichte bis in die Konflikte der Gegenwart hinein zu verstehen. Oder ob wir sie, wie alles Verdrängte, dem Tag ihrer unbewussten Wiederkehr überlassen.